Mir gegenüber sitzt der Journalist und Autor Ulrich Wickert. Und Ulrich Wickert ist so vieles. Unter anderem hat er 15 Jahre lang die Tagesthemen moderiert. Er ist in Tokio geboren. Er war Korrespondent in Washington und New York. Und vor allen Dingen war er lange Zeit Korrespondent in Paris. Und das wird natürlich immer wieder gern erwähnt, weil das ein ganz besonderer Bezug ist. Aber jetzt erstmal hallo, Herr Wickert.
Einen schönen guten Tag.
Sie haben einmal mehr ein Frankreich-Buch geschrieben. Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen. Sie haben das ein bisschen von Tucholsky ausgeborgt, ein Zitat. Ich habe Ihr Buch gelesen. Ich verstehe Frankreich jetzt auch besser. Ich mag auch Frankreich immer noch. Aber so richtig lieben gelernt habe ich es bislang noch nicht. Wie waren denn die Reaktionen bisher auf Ihren Lesungen? Was haben die Leute Ihnen gesagt?
Die Leute haben eigentlich genau das gesagt, was Sie gesagt haben. Ich verstehe Frankreich jetzt besser. Und zum Beispiel Sigmar Gabriel, der das Buch gelesen hat, der hat mir gesagt, jetzt verstehe ich einiges, was ich bisher noch nicht wusste. Ich habe ja versucht, hier ein Sittengemälde der Fünften Republik eigentlich mal aufzuschreiben, um den Deutschen zu erklären, dass die Franzosen seit langem immer wieder auch an Identitätskrisen leiden. Und wenn die Deutschen, wie zum Beispiel große Magazine schreiben, La Grande Nation, dann sagen die Franzosen, wen meinen die? Wir wissen doch selber, dass wir das schon lange gar nicht mehr sind. Und dies alles, aber nicht nur im Politischen, sondern eben auch im Kulturellen und auch im Persönlichen mal zu beschreiben, habe ich gedacht, das ist wichtig, damit die Leute hinterher sagen, jetzt verstehe ich Frankreich besser.
Interessant ist ja, das Buch wurde zunächst, weil Sie gerade Sigmar Gabriel erwähnt haben, von Sigmar Gabriel in der französischen Botschaft vorgestellt. Wie haben denn die Franzosen selber darauf reagiert? Haben die gesagt, Mensch, der hat uns ja richtig verstanden?
Ja, ich habe von einigen Franzosen, denen ich das Buch dann auch geschickt habe, von denen ich weiß, dass sie fließend Deutsch können, gehört, du kennst die Franzosen sehr gut. Und gerade zum Beispiel, was ich über die französische Sprache sage, die ja nun ganz anders wahrgenommen wird als kulturelles Element und als Bedeutung in der französischen Identität. Das hat einen französischen Freund sehr beeindruckt, weil ich daher auch herleite, dass auf der einen Seite die Sprache Autorität vermittelt, dass aber derjenige, der die Sprache nicht beherrscht, Lehrer zum Beispiel, ein Opfer wird von dem Chahut. Chahut heißt also der Lärm, der Krach, die Unordnung. Und dieses Chahut ist ein ganz französisches Element auch, das wir in unserer Gesellschaft überhaupt nicht kennen. Also insofern gibt es da eben auch Dinge, wo man sagen wird, ah, jetzt verstehe ich plötzlich, warum die so reagiert haben.
Sie haben auch gesagt, Sittengemälde. Ich möchte mal so auf zwei Widersprüche oder ich sag mal aus deutscher Sicht fast moralische Anstößlichkeiten eingehen. Also einmal der Widerspruch Bezug zum Geld. Also Sie haben gesagt, zum Beispiel im Wahlkampf von Emmanuel Macron wurde ihm immer wieder vorgehalten, dass er 4 Jahre lang bei einer Investmentbank gearbeitet hat als Banker. Nach dem Motto, Banker, das ist hier, der hat eine gefährliche Nähe zum Geld. Andererseits hat man aber offenkundig kein Problem als Politiker, einfach die Verwandtschaft mit auf Staatskosten zu bezahlen und es stört keinen so richtig. Also wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
Die Franzosen, wahrscheinlich auch ist das ein Teil ihrer katholischen Denkungsart, sagen erstmal, Geld ist was Negatives, ist was Schlechtes. Aber dass man natürlich Geld braucht und dann auch sich dort bedient, wo Privilegien verteilt werden, die haben immer wunderbare Worte, die Franzosen, für sowas. Also zum Beispiel Korruption gibt es nicht, Politiker, die sich irgendwelche Gelder zuschustern, die sprechen dann von Retro-Kommissionen oder solchen Dingen. Und es ist gang und gäbe gewesen, dass man sich zum Beispiel eben in der Staatskasse bedient. Und die wichtigste Entscheidung, die auch Macron getroffen hat, ist, dass er gesagt hat, als allererstes will ich ein Gesetz zur Moralisierung des öffentlichen Lebens verabschieden. Das ist auch als allererstes von ihm verabschiedet worden, wonach derjenige, der sich gegen die Regeln hält, derjenige, gegen den ein Verfahren eröffnet wird, der verliert seinen Job. Und er hat ja auch schon gleich nach einem Monat 4 Minister ausgetauscht. Und jetzt hat ein Abgeordneter, der hat zum Beispiel eine ganz banale Auseinandersetzung sich geprügelt mit jemand, hat ein Verfahren. Und wenn dieses Verfahren jetzt wirklich so weit kommt, dass er verurteilt wird, verliert er seinen Posten als Abgeordneter. Also da passiert jetzt was.
Vielleicht da sogar nachgefragt, weil Sie gesagt haben, da passiert jetzt was. Glauben Sie, dass Macron dieses Reformtempo so durchhalten wird die nächsten 5 Jahre?
Also ich sehe, dass er im Augenblick das sehr gut durchhält. Er hat ja ein wahnsinniges Glück gehabt. Also dass er Präsident geworden ist, ist eigentlich schon ein Zufall gewesen. Das lag nur daran, weil der Favorit, sein konservativer Gegner, eben in solch eine Korruptionsaffäre verwickelt war, die er schlecht gemanagt hat. Wenn er sie besser gemanagt hätte, wäre er sogar durchgekommen. Aber das hat er nicht getan und deswegen ist Macron Präsident geworden. Und dann, ich schildere das ja auch in meinem Buch, warum das so ist, hat man ihm die absolute Mehrheit im Parlament gegeben, auch aus dem einfachen Grund, weil die Franzosen sagen, jetzt haben wir ihn als Präsidenten, jetzt müssen wir ihm eine Chance geben. So, ihm ist es gelungen aber, dass er die gesamte etablierte politische Parteienlandschaft dadurch zerstört hat. Front National bricht zusammen im Augenblick, weil Marine Le Pen eben diesen Wahlkampf überzogen hat. Sie hat schon ihre Inhalte verändert. Sie ist nicht mehr gegen Europa, sie ist nicht mehr für einen Austritt aus dem Euro. Die Linken, die PS, die liegen bei 6-7%, kann man völlig vergessen. Dann gibt es die Linken von Mélenchon, die leben aber nur von dieser einen Person. Und die Rechten sind schon, die Konservativen sind schon gespalten in diejenigen, die Macron mittragen, wie zum Beispiel der Premierminister, der gehört ja zur konservativen Partei. Bruno Le Maire, der Finanzminister, war Mitglied von Les Républicains, ist jetzt Mitglied der Partei von Macron. Und jetzt sieht man, es gibt keine Opposition. Es gibt nur die Opposition der Straße. Das ist ja in Frankreich immer etwas, was es gibt. Ich habe ja ein ganzes Kapitel über La Manif, die Demonstration, nämlich die Äußerung des Volkes, wir sind souverän und wenn wir mit was nicht zufrieden sind, dann gehen wir auf die Straße. Aber die Gewerkschaften sind auch untereinander gespalten. Also insofern glaube ich, dass Macron erstmal Glück hat. Er hat für 5 Jahre die Macht und er hat das große Glück, dass die Wirtschaft in ganz Europa vorangeht. Und gerade jetzt wieder in den letzten Tagen die Arbeitslosenzahlen in Frankreich veröffentlicht wurden, die gezeigt haben, wieder die Arbeitslosigkeit geht runter.
Macron macht übrigens einen großen Teil Ihres Buches aus. Ich hatte auch beim Lesen das Gefühl, Sie haben ihn, glaube ich, vor 3 Jahren kennengelernt, 2014 bei einem Abendessen, da war er noch Wirtschaftsminister unter Hollande. Ich hatte das Gefühl, ach, der Herr Wickert, der ist auch dem Charme des Herrn Macron ein bisschen erlegen, was jetzt nicht schlimm wäre, aber ich glaube schon, dass Sie großen Respekt vor diesem Mann haben.
Nein, ich finde ihn auch sehr sympathisch und ich schildere das auch. Wobei, er kommt immer wieder drin vor, aber er kommt drin vor als Erklärung für gewisse Dinge. Er kommt zum Beispiel drin vor als derjenige, der als Banker beschimpft wird, aber ich erkläre dann auch, dass die Rolle des Geldes beziehungsweise die Rolle der Wirtschaft in Frankreich. Also auch die Konservativen haben ihn ja angegriffen. Nicht? Also bei uns, dass die CDU würde nie einem Menschen vorwerfen, du warst der Banker. Aber dort haben die Konservativen ihm das auch vorgeworfen. Alleine, weil Geld ist bei den Franzosen schmutzig. Und ich erkläre, und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges zur Kenntnis der Franzosen, für die Franzosen ist die Kultur wichtiger als die Wirtschaft. Und Fernand Braudel, meines Erachtens der wichtigste französische Historiker des letzten Jahrhunderts, hat in seinem Alterswerk L'Identité de la France auch ganz klar geschrieben, dass er sagt, Frankreich ist kein Land des Kapitalismus, sondern ist ein Opfer des Kapitalismus.
3 letzte Fragen, um es mal gleich zu sagen, nicht, dass ich muss mich jetzt ein bisschen entscheiden, weil ich will, dass Sie Ihren, einmal um den zweiten Widerspruch trotzdem nochmal zu nennen, und das fand ich auch sehr interessant, nämlich auf der einen Seite, wie hältst du es mit den Frauen, nämlich dass man, ich sag mal etwas salopp, ein Politiker hat seine Geliebte in der Hauptstadt, in Paris, seine Maîtresse, wie man in Frankreich sagen würde, und in der Provinz wartet die Ehefrau. Gibt's wahnsinnig viele Beispiele, Sie zählen noch einige auf, und ja, das wird nicht nur akzeptiert von allen Seiten, teilweise auch noch von Journalisten, also die davon wissen und nichts schreiben, aber warum ist das auch so eine Selbstverständlichkeit? Hier in Deutschland wäre sowas ehrlich gesagt undenkbar.
Es gibt es zwar wohl auch, wie mir Roland Dumas, der Außenminister, sagt, als ich ihn nach einer seiner Mätressen gefragt habe, aber es ist einfach ein grundsätzlich anderes Verhalten im Umgang mit Sex und mit Liebe. Ich schreibe ja auch, dass es, und das ist etwas ziemlich Inhumanes, was passiert, die Initiationsriten an den Eliteschulen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was da passiert, dass es also da Wochenende oder verschiedene Tage gibt, wo dann die Neuangekommenen jetzt sozusagen durch Initiationsriten aufgenommen werden. Diese Initiationsriten sind zum Teil immer wieder mit Sex verbunden. Also ein Professor schlägt zum Beispiel in der medizinischen Fakultät vor, wir wählen jetzt die Stehen und die schönste Nackte und dann müssen sich die ganzen Studentinnen und die Neuen und Studenten nackt ausziehen und dann wird bei den Frauen die schönste Nackte gewählt und bei den Männern gilt der Schönste, der die schönste Erektion hat. Das muss man sich mal vorstellen. Bei uns ja völlig undenkbar, aber da werden auch so grausame Geschichten gemacht, dass immer wieder alle paar Jahre sogar jemand stirbt dabei. Und ich habe gerade in diesen Tagen wieder einen Artikel in Le Monde gelesen, wo ein Gericht ein solches Initiationswochenende verboten hat. Es gibt ein Gesetz dagegen, dann kamuflieren die das. Ein solches Treffen verboten hat, weil er gesagt hat, das, was da geplant ist, ist zu gefährlich.
Ich kann immer nur sagen, sind wir Deutschen dann deswegen moralisch gesehen besser als die Franzosen?
Also das würde ich im Hinblick auf unsere Geschichte nun gar nicht sagen.
Gut, das müssen wir, lassen wir kommentarlos selbstverständlich so stehen. Aber in diesem Belang, in Belangen der Liebe, das, um das einzugrenzen, sind wir da moralisch überlegen?
Also ich will da keine moralischen Vergleiche ziehen. Ich will mal Folgendes sagen, die Franzosen sind ein katholisches Land, wir sind ein protestantisches Land. Wir fragen immer, wenn irgendwas passiert ist, wer ist schuld? Und bei den Franzosen als katholischem Land, da begeht man eine Sünde, dann beichtet man, danach muss man so und so viel Ave Maria beten oder was auch immer. Und dann kommt aber die Absolution. Und die Franzosen wissen, es gibt immer die Absolution. Und wir wissen nicht, dass es eine Absolution gibt, sondern wir müssen uns bis zum Ende immer quälen mit unserer Schuld. Ich glaube, deswegen halten wir uns manchmal mehr zurück.
Ich merke gerade beim Lesen des Buches, auch an diesem Gespräch, dass es sehr schön ist, dass Sie sehr gut erklären können. Und umgedreht denke ich ganz, ganz oft, wenn ich die heutige Nachrichtenwelt mir anschaue, ein Vertreter dieser Nachrichtenwelt waren Sie ja auch lange Zeit gewesen, dann verstehe ich immer weniger. Ich kriege immer mehr Informationen, gleichzeitig verstehe ich immer weniger. Müssen wir nicht mehr erklären, so wie Sie im Buch versuchen, die Nation Frankreich zu erklären? Also fürs TV hieße das, dass man sich mehr Zeit nehmen müsste, um Hintergründe zu erklären. Die Tagesthemen sind ursprünglich mal 1978 deswegen gegründet worden. Aber ist das nicht alles zu knapp, was wir in der Tagesschau und anderen Nachrichtensendungen präsentiert bekommen?
Ich bin völlig Ihrer Meinung. Deswegen gibt es ja auch Zeitung. Und deswegen empfehle ich, Zeitung zu lesen. Und zwar nicht im Internet, sondern die Zeitung eben wirklich als Papier zu lesen. Weil in den Zeitungen ist mehr Platz und da kann man sich dann auch mehr Zeit nehmen. Das Problem beim Fernsehen ist ja, man schaut etwas an und wenn man gerade eben nicht hingeguckt hat, ist es schon weg. Bei der Zeitung kann ich mal einen Moment sagen, jetzt muss ich mal eben mehr Kaffee holen und dann kann ich aber weiterlesen. Und deswegen halte ich die Zeitung für etwas ganz, ganz Wichtiges.
Apropos den Kaffee holen, ich fand es sehr interessant, Sie haben ja so viele verschiedene Städte erlebt, Tokio waren Sie, glaube ich, zu klein, um das jetzt noch beurteilen zu können, aber in Hamburg haben Sie gelebt, in Paris und. Und ich habe so gedacht, wenn jetzt der Wickert nach Erfurt kommt, Sie waren es schon mehrfach hier gewesen, gibt es so Dinge, woran Sie Erfurt festmachen würden? Sie haben Hamburg mal ganz schön beschrieben, das Problem in Hamburg ist, dass die Cafés erst vormittags um 10 aufmachen, das sei in Paris besser. Gibt es in Erfurt irgendwas, was Ihnen bislang angenehm in Erinnerung geblieben ist?
Ich komme ja immer gerne nach Erfurt, wenn ich eingeladen bin. Ich bin jetzt zum 5. oder 6. Mal hier. Und das Erste, was ich mache, ich gehe erstmal aus dem Hotel raus, gehe über die Krämerbrücke, Krämergasse entlang, diese ganze Gegend. Ich schaue mir Sachen an. Heute bin ich wieder einfach durch die Altstadt gegangen. Und dann ist das Schöne, dass häufig an den Häusern steht, was die Geschichte ist. Und es ist ja eine sehr, sehr alte Geschichte. Ich bin in die alte Synagoge noch einmal gegangen. weil ich so faszinierend die Geschichte der alten Synagoge und des Schatzes finde. Ich bin einfach nur hingegangen, weil ich mir den Schatz nochmal angucken wollte. Und das ist ja etwas, was unglaublich, der stammt ja aus dem 14. Jahrhundert. Aber was damals passiert ist mit der Pest und mit dem Umbringen der Juden und so, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer wieder klar macht.
Zwei wirklich abschließende Fragen jetzt, weil ich ein Filmmagazin moderiere. Und es passt auch vielleicht ganz gut zu Frankreich, das ist ja wirklich auch eine Filmnation. Also einmal allgemein gefragt, ob es Filme gibt aus Ihrer Kindheit, die prägend waren. Ich weiß, das schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie haben früh als junger Mann Dr. No gesehen, ich glaube in den USA. Aber gibt es vielleicht andere Filme, die für Sie erinnerungswürdig sind?
Also der erste Film, an den ich mich erinnere, da war ich vielleicht, ich weiß nicht, wie alt ich gewesen war, aber unter 10, das war ein Film, der hieß Der Überfall der Ogallala. Das war ein Schwarz-Weiß-Film und das war ein Indianerfilm. Also da ging es um Indianer, die schlecht behandelt worden waren und das Gute siegte da drin, das weiß ich noch. Also das ist natürlich ein sehr, sehr alter Film, aber es gibt eine ganze Reihe von französischen Filmen, die natürlich ganz hervorragend sind. Also wenn wir etwas Moderneres nehmen, da gibt es eben die Geschichte von den Sti. Das ist deswegen ein faszinierender Film, weil der genau zeigt, dass es in Frankreich nicht eine zentrale Kultur gibt, sondern der Süden hasst den Norden. Jetzt wird dieser Postbote aus dem Süden in den Norden versetzt und alle denken, der kommt nach Sibirien in ein Gefangenenlager. So schlimm könnte es sein. Aber das wird dann wieder mit so viel Humor transportiert, dass ich das einen wunderbaren Film finde. Und die Franzosen haben auch so viel Humor, dass sie ganz das Märchenhafte in ihre Filme machen, das bei uns, wie ich finde, meistens fehlt. Ob es dann diese Geschichte mit der Amelie ist oder Schokolade oder so. Das sind alles Filme, wo Menschen etwas Märchenhaftes erleben und was man eigentlich ganz schön findet auch.
Freund von mir meinte aus Spaß, als ich gesagt habe, ich werde demnächst Ulrich Wickert interviewen, frag ihn doch, was er am 11. September gemacht hat. Das muss ich nicht fragen, weil da waren Sie im Studio der Tagesschau und haben schon sehr früh angefangen zu moderieren. Aber umgedreht würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, weil das finde ich interessant. Am 9. November 1989, am Tag des Mauerfalls, weil er sich jetzt demnächst zum 28. Mal jährt, da müssten Sie ja eigentlich in Frankreich gewesen sein. Also meine Frage, wie haben Sie denn aus französischer Sicht oder aus der Sicht Frankreichs sozusagen die deutsche Revolution erlebt, damals an jedem Tag?
Mich rief sehr früh, ich glaube um 20 nach 7, 8 Uhr, ein französischer Freund an und sagte, ein deutscher Freund, der Deutschlandfunk gehört hatte, rief mich an und sagte mir das. Und ich war um 8 Uhr verabredet mit Horst Ehmke. Horst Ehmke war unter Willy Brandt der Kanzleramtsminister gewesen. Und ich traf den in einem Lokal und ging hin und sagte zu ihm, die Mauer ist auf. Und da war seine spontane Reaktion, das ist ein Sieg der Ostpolitik von Willy Brandt.
Und wie ging der Tag dann weiter?
Naja, das ging natürlich so weiter, dass man nach dem Essen nach Hause ging und dann Fernseher angeworfen hat und einfach gucken wollte, was da passiert. Und 14 Tage später war ich schon in Berlin, wo meine Tochter damals studierte und wir fuhren A nach Potsdam und B, dann fuhren wir nach Bad Freienwalde in Brandenburg, weil von Bad Freienwalde aus wir in einen ganz kleinen Ort namens Brahlitz fuhren, wo mein Vater geboren wurde. Und der hatte mir genau geschildert, wo das war. Und das war jetzt eine LPG.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Wickert. Vielen Dank.
Dankeschön.